Und in dem Maße, wie die besiegten Völker sich das nicht gefallen lassen, muss wiederum, ist die Durchsetzung des Friedens nach Maßgabe der Sieger, wiederum eine ziemlich gewalttätige Angelegenheit. Da kann, das weiß man, die Beispiele könnt ihr euch zusammensuchen, diesen Siegfrieden mit eigenen Mitteln oder mit den Mitteln einer vom Sieger eingesetzten, loyalen und mit den Mitteln des Siegers ausgestatteten Gewalt durchsetzen. Da gibt es dann verschiedene Abteilungen, die alle dieser schlimmen Logik folgen. Wie die Durchsetzung in Vietnam, des Friedens in Vietnam aussah, und das unterschied sich ein bisschen, wie die Durchsetzung des Friedens nach dem Zweiten Weltkrieg hier aussah. Die Durchsetzung des Friedens nach dem Vietnamkrieg bestand in nichts anderem als in der Verpflichtung der Überlebenden auf ein Leben auf verbrannter Erde unter US-Aufsicht. Das war der Frieden nach dem Vietnamkrieg. Und wie es nach 45, nach dem Sieg der Alliierten über den Faschismus hier aussah, weiß man auch. Folgt demselben Muster. Das westliche Wertesystem, diese kapitalistische Marktwirtschaft, in der die Amerikaner mit Hilfe von Dollarkrediten möglichst viel Dollar verdienen wollten und mit Hilfe einer loyalen Staatsräson, die erfolgreich vermittels eines demokratischen Herrschaftssystems dauerhaft etabliert wurde, wurde Frieden gemacht. Dass hierzulande weder die hiesigen loyalen Herrscher von Adenauer bis Schröder zur Durchsetzung dieses Friedens nach Maßgabe der Siegerinteressen nicht viel Gewalt aufwenden mussten, hatte zwei Komponenten. Die erste Komponente war, die neuen deutschen Führer wollten das ja alles selber, was die Amerikaner ihnen als neue Raison kapitalistische Demokratie aufgedrückt hatten. Und zweitens waren alle diejenigen, die nach 1945 in Deutschland hätten Widerstand gegen dieses Programm mit Sicherheit geübt, von Hitler entweder schon vorher umgebracht worden oder im Exil. Und die Reste, die sich dann hier noch fanden, ja, mit denen hat die hiesige wehrhafte Demokratie dann schnell aufgeräumt. Daraus folgt mein zweites Fazit über den Frieden. Frieden ist nie die Abwesenheit von Krieg, sondern Frieden ist eine Nachkriegszeit, in der ein Sieger seine Kriegsziele vermittels seiner eigenen Macht oder vermittels einer alimentierten Macht durchzusetzen bemüht ist. Das ist Frieden zum Zweiten. Es ist noch nicht alles. Es gibt noch eine dritte Bestimmung. Jetzt könnte man erneut einwenden. Naja, aber letztlich hat sich dieser Frieden nach 1945 in Deutschland doch gelohnt. Erst in den Jahren 2000 folgende sind überhaupt wieder deutsche Militärs in einen Krieg gezogen. Das ist nicht ganz die Wahrheit. Die Wahrheit besteht darin, dass nach 1945 die Durchsetzung der Interessen der Siegermächte, allen voran die USA, nichts anderes war als deren Vorbereitung unter Instrumentalisierung, freiwilliger Instrumentalisierung der Bundesrepublik für ihren nächsten Krieg. Gleich nach 1945 war das Aufbauprogramm, das Friedensprogramm für Deutschland gleich so dimensioniert und so angelegt, dass Deutschland eine Rolle hätte spielen sollen in dem nächsten projektierten Weltkrieg gegen die Sowjetunion. Das war nun mal so. Das weiß man doch, dass diese Phase, die wir alle so schätzen, Kalter Krieg hieß. Und dass es nicht zum heißen Krieg eskalierte, lag bestimmt nicht daran, dass die Amerikaner irgendwann mal die Schnauze voll hatten vom Krieg führen. Oder sich irgendwelche Friedensfraktionen in Amerika durchgesetzt hätten. Dass es da zum heißen Krieg nicht gekommen ist, lag bekanntlich daran, große welthistorische Ausnahme übrigens, dass die Sowjetunion das Kriegsziel der US-geführten NATO freiwillig durch Selbstpreisgabe des sozialistischen Regimes, des sozialistischen Systems erfüllt hat. Das war der einzige Grund, warum es zu diesem heißen Krieg nicht gekommen ist. Naja, nun während dieses Kalten Krieges lief der Frieden hier munter weiter und betätigte sich zum Beispiel als Entwicklung des freien Weltmarkts bis hin zu seiner Globalisierung. Das ging und geht immer noch so. Und jetzt komme ich eigentlich zum Eingemachten. Das ging und geht so, dass, um mal ganz prinzipiell anzufangen, über die Landesgrenzen hinaus Geld und Waren, Weltmarkt, munter getauscht werden, Kapital im und exportiert wird und so, wie wir gelernt haben, Wohlstand und Freiheit unter die Leute gebracht wird. So steht es bis heute in Sozialkundebüchern. Was irgendwie in dieser jetzt nur auf den ökonomischen Bereich bezogenen Friedensidylle fehlt, sind ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die auf diese Art und Weise zusammen zustande gekommene Sortierung von Ländern mit reicher, mit armer oder mit überhaupt keiner Ökonomie mehr. Vergessen wird darin auch die Sortierung, die sich in den Ländern, im Übrigen auch in den reichen Ländern, zwischen Reichen und Armen ergibt. Vergessen wird das Nebeneinander von Hungersnöten und Warenüberfluss. Vergessen wird der Dauerstreit, beispielsweise in der WTO, über Freihandel und Protektionismus. Vergessen wird die Schuldenfalle, Schulden als Daumenschraube, Krediterpressungen, angekündigte oder durchgeführte Handelskriege und was der weiteren Ungemütlichkeiten unserer globalen Weltwirtschaft mehr sind. Das ist alles kein Zufall, sondern es liegt in der Logik dieses Handels. Immer beginnt jeder Handel mit nichts an zwischen Staaten, mit nichts anderem als mit politischem Schacher, um nämlich in einem fremden Land Waren abzusetzen oder einzukaufen, Kapital oder Geld anzulegen. Um das machen zu können, muss man sich mal klar machen, bedarf es immer einer Verständigung zwischen den daran beteiligten Staaten. Staaten, die immer von sich aus schon, unabhängig von den Geschäftsleuten, die diesen Handel dann vollziehen, ein Interesse haben, die an jedem Geschäft, was auf ihrem Territorium stattfindet, an jedem Geschäft, das von ihrem Territorium ausgeht, immer ein ganz bestimmtes Interesse haben. Das ist einfach zu benennen. Da macht auch niemand ein Geheimnis draus. Jedes Geschäft, welcher Art auch immer, soll nämlich der eigenen Ökonomie, dem nationalen Wachstum, wie das heißt, dienen und damit zum Staatsreichtum beitragen. auf dem nun einmal Staatsmacht bis hin zur Rüstung basiert. Folglich geht es darum, dass jedes Geschäft zwischen Staaten, was Kapitalisten vollziehen wollen, jede transnationale ökonomische Aktion von privaten Geschäftsleuten staatlich erlaubt und genehmigt werden muss. Es ist nämlich überhaupt nicht sicher, dass dann, wenn private Geschäftsleute von ihrem einseitigen Geschäft profitieren, zugleich auch der Staat in seinem Interesse am ökonomischen Reichtum seiner kapitalistischen Volkswirtschaft zu profitieren erfüllt wird. Dass das von vornherein keine sehr gemütliche Angelegenheit ist, kann man sich ganz simpel dadurch vorstellen, dass jede Ware, die in Deutschland produziert und in beispielsweise Frankreich verkauft wird, immer bedeutet, dass die identische französische Ware nicht verkauft wird. Umgekehrt. Dass jedes Kapital, was von Frankreich nach Deutschland exportiert wird, sich hier als Unternehmen anlegt, gleichbedeutend ist, dass das erstmal heißt, deutsches Kapital kommt zu kurz. Jedes transnationale Geschäft, das von einem Staat ausgeht und den Reichtum eines anderen für sich benutzen will, ist immer zugleich notwendigerweise Abzug von der nationalen Benutzung des Reichtums in diesem Lande. Deswegen werden Verträge notwendig. Deswegen muss fürchterlich lange verhandelt werden darüber, ob tatsächlich auch diese Verträge zum wechselseitigen Nutzen sind, wo doch jedes einzelne Geschäft immer nur einen singulären, einen einseitigen Nutzen darstellt. Da das diesen Ausgangspunkt jeder weltmarktlichen Aktion, ökonomischen Aktion, da dies alle Staaten so handhaben, ist jeder Vertrag von Staaten über grenzüberschreitendes Geschäft nicht nur dieser Schacher über Vorteile und Nachteile, sondern eigentlich erst von Bedeutung, wenn der Vertrag abgeschlossen ist und er umgesetzt wird in die Wirklichkeit des ökonomischen Handelns. Wenn er zustande gekommen ist, dann beginnt es gerade erst spannend zu werden. Dann muss nämlich die Frage ständig gestellt werden, ob die vertragsgemäße Benutzung nationaler Reichtumsquellen tatsächlich den erwünschten nationalen Erfolg sicherstellt und nicht etwa viel mehr Nutzen für den anderen Vertragspartner. Weil der Ausgangspunkt immer heißt, ich will mehr für mich als der für sich. Der Vertrag selbst, dieser kompromisshafte Schacher ist, muss das fortlaufende Geschäft daraufhin bilanziert werden, inwieweit es tatsächlich dem nationalen Interesse nützt oder nicht nützt. Und immer dann, jetzt kommen wir zum nächsten Gedanken, wenn so eine Bilanz in der Überprüfung des umgesetzten Vertrages negativ ausfällt, dann passiert etwas zwischen Staaten sehr Selbstverständliches, unter privaten Vertragspartnern aber überaus Seltsames, dann wird beispielsweise so ein Vertrag gebrochen, vornehm ausgedrückt vielleicht gekündigt. Gebrochen heißt, ein Staat sagt im Klartext, das nützt uns nichts mehr, ich halte mich nicht mehr dran, Punkt aus. Jetzt mach du erst mal was dagegen. Unter Privatleuten, da weiß man, dass man abgeschlossenen Verträgen gehorchen muss. Da weiß man, dass jeder Bruch des Vertrages bedeutet, dass der andere Vertragspartner zum Kadi laufen kann und die übergeordnete Gewalt dann auf rechtmäßiger Vertragserfüllung dringt. Aber genau dieses Verhältnis gibt es zwischen Staaten nicht. Es gibt zwischen Staaten nicht die übergeordnete Gewalt. Wer jetzt der Meinung ist, die UNO sei sowas, soll ein bisschen warten. Es gibt zwischen Staaten das nicht. Das ist der Grund dafür, warum Staaten sagen, ich fühle mich selbst stark genug, den Vertrag aufzukündigen. Weil der Hintergrund meiner Vertragsaufkündigung nichts anderes ist, als die Stärke, über die ich verfüge. Der soll bloß ankommen und sagen, das geht nicht, mir drohen. Der wird schon sehen, was er davon hat. Immer dann, wenn zwischen Staaten auf Grundlage so einer Bilanz, die Verträge nützen mir nicht mehr, übrigens auch die ökonomischen, die strategischen und militärischen Verträge nützen nichts mehr, aufgekündigt werden, dann ist klar, dass dann der Staat nach außen zu neuen Mitteln greifen muss, um das, was per Vertrag nicht mehr durchsetzbar ist, durchzusetzen. Und diese Mittel kennt man alle. Da wird das Mittel der ökonomischen Überlegenheit rücksichtslos eingesetzt. Was? Du brauchst Maschinen, die du selbst nicht hast, um überhaupt deine Industrie auf Vordermann zu bringen? Die kriegst du nur unter folgenden Konditionen und die werden dann schon entsprechend günstig ausfallen, wenn man ökonomische Überlegenheit einsetzt. Was? Du brauchst Geld, um auf dem Weltmarkt was einzukaufen? Ja, den Kredit kriegst du aber zu Konditionen, die sich dann gewaschen haben. Bis hin zur Androhung von Gewalt beziehungsweise allen Zwischenschritten zwischen dem Einsatz ökonomischer Überlegenheit und Gewaltandrohung. Von daher sind diese Friedensdinger, diese Verträge, mit denen Staaten ihre Beziehungen untereinander regeln, etwas gänzlich anderes als Verträge zwischen Privatleuten, in denen tatsächlich das Verbot des Einsatzes von Gewalt existiert. Bei Staaten ist es bei Verträgen immer umgekehrt. Die Gewalt, über die sie verfügen, die Macht, über die sie verfügen, ist immer die Grundlage, von der aus selbst Verträge ausgehandelt werden. Selbst dann, wenn von Gewalt gar nicht die Rede ist, sondern das Ganze in der Form der Diplomatie vor sich geht, so ist doch bereits die Ankündigung von, das passt uns nicht mehr, jetzt erhebe ich Zölle auf die Waren. Oder umgekehrt die Klage beim anderen. Du vergehst dich gegen unsere Abmachung, weil du jetzt doch Protektionismus betreibst. Ist immer die Ankündigung, ich verfüge über andere Mittel als das der Absprache, um unter Umständen dafür zu sorgen, dass deine Ökonomie mir nützlich ist. Folglich steckt bereits im friedlichsten Handel zwischen kapitalistischen Staaten immer schon die Gewalt, steckt immer schon die Frage der Beendigung der erzielten Übereinstimmung auf wechselseitige Benutzung drin, weil der Witz an der wechselseitigen Benutzung nicht der Kompromiss, sondern die Übervorteilung ist. Das führt mich zu meinem dritten Friedensfazit. Und das heißt, Frieden ist im Kapitalismus immer zugleich Vorkriegszeit. Insofern im Frieden, wie ich kurz angedeutet habe in dem Teil vor, systematisch notwendig die Gründe für Krieg produziert werden. Den Übergang zum Krieg erleben wir gerade wieder mal beim Irak, sodass ich meinen ersten Teil, den über Frieden, in Abwandlung eines Horkheimer-Spruches mal so abschließen möchte: Wer über kapitalistischen Frieden nicht reden will, der soll beim imperialistischen Krieg schweigen. So, das ist meine Auskunft über Frieden. Das ist mein erster Teil. Und jetzt kommen die angekündigten 2, 3 anderen Teile. Aber wer jetzt möchte, soll sich schon einschalten.